Denkfutter, ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. Heute zum Thema, was wir von Kindern lernen können, weil es uns als Erwachsener wieder verloren geht.
Ja, Marco, fast der letzte Abpfiff hier. Es ist noch ein wenig Leere im Raum. Das vorletzte Wochenende liegt hinter uns. Wir haben, ich glaube, in der letzten Folge über Niederlagen gesprochen und dann kam, was irgendwie nicht kommen sollte. Es gab eine Niederlage. Erzähl mal, was da, ich sag mal, vielleicht auch aus den Dingen, die wir in den letzten Folgen Podcast besprochen haben, du vielleicht mitgenommen hast oder auch bestätigt oder eben auch als falsch wahrgenommen hast.
Ja, dieser Abstieg von Werder ist natürlich ein Einschnitt in meinem Leben, auch in dem von Werder-Fans und vermutlich auch von vielen, die uns hier zuhören, weil ich denke, es wird den einen oder anderen geben, der auch an mir und uns interessiert ist, weil er auch Werder mag. Und das war natürlich mehr als eine normale Niederlage. Wir sind mittendrin zu begreifen, was das bedeutet. Natürlich auch den Blick wieder hochzunehmen. Und ich muss sagen, so blöd das klingt, die Dinge, über die wir auch gesprochen haben im Zusammenhang mit Niederlagen, haben mir in den ersten Tagen und auch jetzt helfen die mir, irgendwo einen klaren Blick darauf zu haben, diese Enttäuschung, diese Trauer, bei manchen Fans natürlich auch noch mehr als das. Das ist leider heute auch ein Effekt, den man akzeptieren muss, umzulenken in auch wieder ja das Aufstehen nach dem Fallen. Also das ist ein tiefer Fall, ein Abstieg. Und trotzdem, glaube ich, habe ich im Podcast gesagt, dass jeder Sportler mit Niederlagen umgehen muss und sie erleben wird. Und dies ist einfach eine Katastrophe, aber eben doch auch etwas, wo man wieder aufstehen muss und wo man draus lernen soll, sich natürlich nochmal fragen muss, woran lag das? Aber so würde ich das für mich jetzt einordnen. Ich habe das noch nicht emotional überwunden und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Aber trotz allem habe ich eine Haltung dazu für mich gefunden.
Ich meine, wir haben ja in mehreren, glaube ich, der letzten Episoden immer mal wieder so einen kleinen Schwenk gemacht und gesagt, was können wir eigentlich in verschiedensten Szenarien von Kindern lernen, die, ich sag mal, fallen, die oder wie sie mit neuen Dingen umgehen und dass da auch viele Transfers möglich sind, so wie wir das ja mal versuchen, zwischen Sport und Wirtschaft herzustellen. Ich glaube, es bietet sich tatsächlich an, dass wir die Folge 13, das ist jetzt, glaube ich, inzwischen tatsächlich mal schwerpunktmäßig diesem Thema widmen und sagen, was können wir eigentlich von Kindern lernen? Und ich glaube, da ist natürlich jetzt das Thema Abstieg, auch wenn ihr nun alles andere als eine Kinder- und Jugendmannschaft seid, aber wahrscheinlich auch ein dankbares Thema, um zu sagen, was kann man eigentlich lernen? Wie würden Kinder mit schwierigen Situationen umgehen? Und
ja, also das war ja unser geplantes Thema und ich finde, ich halte das für ein wichtiges Thema. Ich glaube, der Umgang mit Niederlagen, das kann man in Zusammenhang bringen, aber es gibt eine ganze Menge mehr, was wir bei Kindern beobachten und vielleicht auch lernen können oder zumindest abstrakt übertragen können in die Erwachsenenwelt des Sports, aber auch in unserem beruflichen Umfeld und im Business. Das Bild, was möglicherweise jetzt auch in diesem Zusammenhang mit unserem Abstieg und der Niederlage und den großen Niederlagen zu tun hat, ist so eins, was mir in den Kopf kommt, dass wenn Kinder Sandburgen bauen am Strand, dann tun die das, glaube ich, auch anders als Erwachsene. Die Erwachsene haben immer das Resultat im Blick und erfreuen sich dann an der fertigen Sandburg. Kinder glaube ich, haben mehr Freude an dem Bauen selbst, an dem Prozess, und sind jederzeit auch bereit, sozusagen einmal wieder drüber zu schieben und neu zu beginnen. Und das ist ein Aspekt. Ich komme gleich vielleicht noch zu ein paar anderen. Aber dieses eine Sandburg bauen, weil das Bauen Spaß macht und Freude macht. Und sie wieder einzureißen und wieder neu zu beginnen. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Bild auch für das Versuchen, Scheitern, wieder versuchen. Etwas, was im heutigen Business, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Wenn man auf Startups schaut, ist das, glaube ich, diese Agilität, diese Bereitschaft, sozusagen auch Dinge, die nicht funktionieren, wieder zusammenzuschieben und wieder neu anzufangen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Bild in dieser Welt auch.
Ja, glaube ich. Also kann ich unseren eigenen Kindern bestätigen. Also gerade das eben kreativ sein, mit der Fantasie spielen oder beim Fahrradfahren lernen, ist fast das Lernen spannender und interessanter als, wie du sagst, das Resultat. Und ich glaube aber ja fast, die Gefahr ist, dass dir das im Leben an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit abtrainiert wird, dass wir darauf gedrillt werden, auf Ergebnisse zu liefern. Also ich musste ja nur in die Schule schauen. Das Ziel ist das Zeugnis am Ende und nicht der Weg dahin, wie ich die Dinge lerne. Das ist am Ende, ich sag mal, nahezu ja von oben reingeschaut zweitrangig. Das heißt, Kinder werden, oder alle, ja, ich sag mal, über die Kindheit, Jugend werden im Prinzip dazu hinerzogen, mehr so resultatorientiert zu leben und zu arbeiten. Deswegen ist das, glaube ich, was man in dem Fall ja nicht lernen kann, zu sagen, ach so, sondern jeder konnte es ja eigentlich schon. Man muss es wahrscheinlich nur wiederentdecken. Und ich meine, nicht umsonst sind ja, ich merke das oft auch, wenn man in der Wirtschaft irgendwelche Trainings macht, die oft auch so leicht spielerisch sind. Also wo man Lego-Steine hingeworfen bekommt und sagt, jetzt bau mal das, wie ihr euch das vorstellt. Und es klappt in der Tat.
Alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist auch ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das ist etwas, was man als Kind einfach natürlich hat. Und wie du, finde ich, auch richtig sagst, was man dann im Laufe des Erwachsenwerdens leider zu großen Teilen verliert. Jetzt behaupte ich einfach mal, wir Sportler neigen dazu, noch ein bisschen länger Kind sein zu können. Und wenn wir auf dem Fußballplatz als Spieler stehen, dann ist es auch wichtig, sich dieses Kindliche einfach nur spielen zu erhalten. Also Spiel ist ja sowieso ein Begriff, den ich auch für sehr wichtig und den ich auch sehr mag. Das betrifft ja, wenn man mal ganz genau drauf schaut, auch nicht nur den Menschen, auch Tiere spielen. Und in diesem Spiel trainierst du ja Dinge, die du dann fürs ganze Leben brauchst. Also bei den Tieren, die üben das Jagen und was auch immer. Und so kann man das auch übertragen. Ich glaube, diese Kreativität, die Kinder haben, ist ja ein sehr wertvolles Gut. Und wenn Gesellschaft es schaffen würde, den Verlust von Kreativität zu reduzieren oder wenn es geht, zu minimieren, dann würde das, glaube ich, ganz gut sein für die Gesellschaft. Es gibt einen, vielleicht nur ein kleiner Tipp, kann man auf YouTube mal nachschauen. Es gibt diese TED-Talks, die ich immer sehr gerne schaue, wo Menschen in einer Viertelstunde oder in kurzer Zeit jedenfalls irgendwie eine Idee präsentieren vor Publikum. Und wenn man auf YouTube eingibt, die besten TED-Talks aller Zeiten, dann wird da ein Professor kommen, Ken Robinson heißt der, und der spricht über die Kreativität von Kindern und wie sie verloren geht und wie Kinder so drauf sind. Und das ist für mich einer der großartigsten Vorträge, die es gibt, zum Thema Kreativität, aber auch zum Thema Bildung. Also kann man sich mal anschauen. Nur eine kleine Geschichte daraus. Da erzählt er auch von einem Mädchen, glaube ich, das in der Schule sitzt und ein Bild malt und die Lehrerin kommt und sagt, was malst du denn da? Und sie sagt, ich male ein Bild von Gott. Und dann sagt die Lehrerin, aber es weiß doch niemand, wie Gott aussieht. Und dann sagt das Mädchen, in ein paar Minuten werden sie es wissen.
Ja.
Also es ist einfach großartig, wie Kinder mit der Welt umgehen.
Lass uns mal bei dem Thema kurz bleiben und nochmal versuchen, in ich sag mal, die Welt des Sports reinzuschauen, weil du hast das gerade so, dass, ich sag mal, beschrieben mit dieses Bild, die Sandburg umschieben und eine neue bauen. Jetzt mal, ich sag mal, auf Werder geschaut. Wie würdest du das beschreiben, die Thematik des Teams? Ich meine, man liest überall, es werden sicherlich Spieler gehen, in der neuen Saison kommen neue Spieler. Wenn ich das jetzt in unsere Unternehmenswelt übertrage, wir haben ja auch eine natürliche Fluktuation. Diese neue Burg bauen, die baut ihr ja im Zweifelsfall nicht zwingend mit den Spielern, die jetzt die letzten Spiele mitgemacht haben und den Abstieg im Kopf haben. Sprich, die neue Burg baust du im Zweifelsfall ja mit ganz anderen Menschen. Wie geht man damit um, dass du quasi diese verschiedenen Zustände mit verschiedenen Menschen hast? Also das ist ja das Gleiche in einem Unternehmen, da hast du auch, ich sag mal, Probleme der Vergangenheit, dann hast du eine normale Fluktuation, ich weiß nicht, wo die aktuell bei uns liegt, aber du wirst sicherlich so 10-15% der Mitarbeiter im Jahr werden einfach wechseln. Die einen kommen, die anderen gehen zu anderen Unternehmen und auch da muss man ja sozusagen diese Geschichte weitererzählen und man baut eigentlich unabhängig von dem Personal ja das an der Burg.
Ja. Also um ehrlich zu sein, würde ich diesen, wenn du so einen Abstieg erlebst, der natürlich ganz, ganz viele Konsequenzen mit sich bringt, dann ist das eben auch mehr als eine normale Fluktuation in einem Unternehmen. Wahrscheinlich ist in der Analogie in die Businesswelt oder in die Unternehmenswelt übertragen, ist das wahrscheinlich eher ein Abstieg zu vergleichen mit einer Fusion, mit einer Insolvenz, mit irgendetwas sehr Außergewöhnlichem, wo dann eben sich auch auf einen Schlag ganz viel verändert. Und das ist bei uns jetzt der Fall. Also wenn ich das nochmal einmal konkret am Beispiel Werder mache, da kommt jetzt ein neuer Trainer. Die Mannschaft wird sich nicht auf 3-4 Positionen verändern, sondern wahrscheinlich eher auf 10. Es braucht einen Restart auf die ganze wirtschaftliche Struktur hinter der Mannschaft. In der zweiten Liga hast du eine völlig andere Einnahmegeschichte. Gott sei Dank ist diese zweite Liga sehr attraktiv von den Gegnern her, sodass ich persönlich eigentlich damit rechne, dass viele Menschen ins Stadion kommen werden und ja, dementsprechend die Atmosphäre bei den Spielen vielleicht auch gar nicht so sehr anders sein muss. Und natürlich hat man auch die Hoffnung, dass man in der Liga jetzt mehr Spiele gewinnt als verliert, was jetzt zuletzt in der ersten Liga ja umgekehrt war. Und das kann ja auch eine Chance bedeuten, weil es natürlich so eine Stimmung auch verändern kann. Klar, du bist eine Liga tiefer, aber gewinnen oder verlieren, das macht emotional natürlich einen Riesenunterschied. Und das wird sehr, sehr schwer in dieser Liga, weil wir sehen das bei Nachbarn in der größeren Hansestadt in Hamburg, wie schwer es ist, auch wieder da in die erste Liga zurückzukommen. Und deswegen nimmt niemand das leicht in Bremen. Aber ich habe doch die Hoffnung, dass da auch ein paar Chancen entstehen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch was du was man sich von Kindern abschauen kann, die im Prinzip einfach dieses Eintauchen in Dinge, die dann auch Spaß machen. Und wie du das gerade beschrieben hast, zu sagen, dann gewinnst du die Spiele und kommst auf einmal in so einen Flow rein. Und so sieht man ja auch oft bei Kindern, die einfach total abschalten und nicht wie, ich sag mal, wie Erwachsene, getrieben vom Terminkalender, immer in Eile, immer schon das nächste Ding vor Augen, die dann einfach sagen, ich nehme jetzt hier mein Lieblingsspielzeug und bin weg in den Gedanken.
Da finde ich, hast du einen der entscheidenden Punkte, was man von Kindern lernen kann, auch für Sport, für Fußball, aber auch für den Job. Dieses im Moment versinken, in der Gegenwart leben. Ne? Ich glaube, Erwachsene denken viel über Vergangenheit und Zukunft nach. Kinder leben im Moment. Ein Freund von mir drückt das immer so aus, tue, was du tust, in dem Moment. Und wenn man Kinder sieht, wie sie im Spiel versunken sind, dann glaube ich, braucht man niemandem mehr erklären, was ein Flow-Zustand ist. Die kriegen von ihrer Außenwelt nichts mehr mit. Und ich glaube, wenn dir das gelingt, auch in der Schule oder in der Uni oder im Beruf sozusagen sich auf das zu konzentrieren, was gerade ansteht und was wichtig ist, also das zu tun, was man tut, dann ist man auch besser, als wenn man ständig abgelenkt ist.
Absolut. Und ich glaube, dass das der größte Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, kannst du daran sehen, geht mir zumindest so, dass das oft ja die Momente sind, wo du das größte Unverständnis hast als Erwachsener. Das ist oft in der Regel so, man selber lebt in der Zukunft. In dem Moment denkst du, ich muss jetzt alle zur Schule, zum Kindergarten bringen oder der Zahnarzttermin wartet. Und deine Kinder spielen absolut in der Gegenwart und sagen, jetzt in diesem Moment muss ich aber erst mein Bild zu Ende malen, weil das dauert nur noch ein wenig. Und dann bin ich gleich so weit. Alles andere kommt danach. Also, und in dem Moment hilft es tatsächlich mir immer, einmal zu versuchen, mich in die Gedanken des Kindes reinzuversetzen, dass das jetzt ja gerade das Wichtigste im Leben ist, dieses Bild fertig zu machen.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, das geht uns doch allen so, dass wir das Gefühl haben, in der Kindheit ging die Zeit langsamer um, oder?
Absolut.
Sommerferien, 6 Wochen waren irgendwie endlos.
Genau.
Und das hat, glaube ich, damit zu tun, wenn es dann vorbei ist, dann fühlt sich das so an, als wenn irgendwie das nur eine Sekunde war. Aber in dem Moment als Kind fühlt sich so ein Sommer länger an, als wir das heute, glaube ich, erleben. Ich meine, wollen wir nicht über das Wetter reden. Aber ein anderer Punkt, wir haben auch zuletzt ja über Fehlerkultur gesprochen. Ich glaube, auch da gibt es etwas, was man von Kindern lernen kann. Ich wage mal die These, dass Kinder weniger Angst vor Fehlern haben. Das Scheitern gehört dazu. Du hast eben das Fahrradfahren lernen genannt. Ne? Das ist ja ein gutes Beispiel. Da wird das Stürzen nicht als sozusagen Fehler, der bereut wird oder so empfunden, sondern es gehört dazu zum Lernen. Und insofern kann man aus dieser Haltung, die Kinder da haben gegenüber Dingen, die falsch laufen, wo das Ergebnis schlecht ist, das beschäftigt sie nicht lang. Sie versuchen es von neuem oder machen es anders oder machen etwas anderes.
Genau. Ich meine, als Erwachsener, das ist natürlich das Laster des Älterwerdens, greifst du auf einen immer größeren Erfahrungsschatz zurück, was alles schiefgehen kann. Und ich würde mal die These dahingehend erweitern, dass ich sage, ein Kind, das Fahrradfahren lernt, hat jetzt auch nicht schon 10 Szenarien vor Augen aus dem Bauch heraus, was alles passieren kann in dem Moment, wo es losfährt. Und nur es ist ja in der Tat so, also dass die Kinder, würde ich sagen, sind eher geneigt, die eigenen Grenzen und auch die Grenzen der Erwachsenen auszutesten. Zu sagen, wie weit kann ich jetzt hier eigentlich gehen, bis es wehtut. Und wenn du das Thema Fehlerkultur ansprichst, ich glaube, wir haben darüber kurz gesprochen in der Folge. Du siehst ja bei, gerade wenn Fehler passiert sind, auch in Unternehmen, den Reflex anschließend in so einen Sicherheits-Safety-First-Modus umzuschalten, dass Leute erstmal versuchen, keine Fehler mehr zu machen, aber dadurch natürlich auch sehr eingeschränkt sind in dem Aktionsradius, wie sie irgendwas verändern. Weil sie dann versuchen, nur noch den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und sagen, ich konzentriere mich darauf, jetzt keine Fehler mehr zu machen, aber andererseits dann auch nicht den Weg vielleicht finden, was richtig zu machen. Ist das auch was ihr, ich meine, auch das alles jetzt sehr, sehr frisch und ich glaube, die Zeit nach vorne, bis die Liga wieder startet, ist ja auch kurz. Aber was jetzt im Sport dann schnell analysiert wird und wo man guckt, wie komme ich quasi aus dem vermeintlichen Fehler oder in dem, was schiefgelaufen ist, dann in ein positives Tun? Oder ist man auch, ich sag mal, leicht geneigt, dieses Thema in den Sicherheitsmodus schalten? Zu starten.
Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich glaube, dass es für Werder oder jeden Club, der absteigt, wichtig ist, dieses Gefühl des Scheiterns, Gescheitertseins in positive Energie auch wieder umzuwandeln und wieder mutig zu werden und wieder auch an Erfolgserlebnisse zu glauben. Es braucht dann natürlich auch wirklich diese kleinen Erfolgserlebnisse am Anfang, um dann auch wirklich den Glauben und die Überzeugung wieder zu entwickeln. Aber Analyse der Fehler ist sicher wichtig. Aber gerade für die Spieler selbst geht's dann auch darum, also wenn man es selbst erlebt hat und dann die neue Saison startet, irgendwie auch wieder positiv zu denken und eben, ja, so blöd das klingt, auch nicht mehr sich mit den Ursachen für das Scheitern zu beschäftigen. Bestenfalls hat man Lerneffekte dann schon hinbekommen. Und natürlich in einer Rolle, wo du nicht mehr selbst auf dem Platz stehst, wo du Führungskraft bist, jetzt auch im Unternehmen, da bist du vielleicht etwas ausführlicher auch mit der Analyse und den Dingen beschäftigt, die man verändern muss, wo man Rahmenbedingungen verändern muss. Ich habe, um ehrlich zu sein, auf dem Weg hierher auch nochmal ein Telefonat mit Thomas Schaaf gehabt. Und wir haben ja früher zusammen gespielt und haben auch jetzt nochmal so ein bisschen, weil ich noch keine Gelegenheit hatte, nach dem Abstiegswochenende mit ihm zu sprechen, haben das nochmal reflektiert so. Und ja, da sind wir natürlich schon noch stark auch bei den Ursachen für diese Krise und für diesen Abstieg gewesen. Und trotzdem haben wir auch gemerkt, und da sind wir wahrscheinlich auch beide Sportler, dass wir dann am Ende jedes Gedankens immer wieder die Kurve kriegen und in die Zukunft schauen, ne, und eben auch wieder was Positives sehen.
Kann es aber ja auch nur nach der Logik, die wir jetzt gerade, ich sag mal, so hin und her gepasst haben, nur sein, zu sagen, das Ziel kann ja nur der Angriff auf die Aufstiegsplätze sein. Wenn wir das übersetzen an unser hier gern genommenes Beispiel des Fahrradfahren lernendes Kindes, sagt ja auch nicht nach dem ersten Sturz, mein Ziel ist jetzt, mit Stützrädern fahren zu können und im abgesicherten Modus, sondern man steigt wieder auf und sagt, ich will Fahrrad fahren, in dem Fall in die erste Liga. Von daher ist da, glaube ich, nachvollziehbar, da dann auch so schnell nach vorne zu schauen. Auch wenn das als, jetzt, ich sag mal, in meinem Fall als Außenstehender, in Anführungszeichen, ob als Fan oder wie auch immer, manchmal, man erwartet ja immer, das muss erstmal ausgebreitet werden, woran hat es gelegen, die Reflexe der Medien sind da, die schon gefühlt 3 Wochen vorher anfangen, deklinieren, welche Fehler wohl wann gemacht wurden.
Klar, in der Betrachtung solcher Niederlagen, und das ist ja, Niederlage ist eigentlich ein zu kleines Wort für diesen Abstieg, sondern es ist schon eine Zäsur, eine Katastrophe in sportlicher Hinsicht, weil es eben auch, und das ist das extrem Harte, es sind so viele Menschen traurig, du blickst in so viele traurige Gesichter und ja, aber wie du sagst, es ist eben, glaube ich, auch wichtig, sich dem nicht komplett hinzugeben. Es gibt eine Menge, die dann von außen kommen und Recht haben wollen und es schon immer gewusst haben oder die dann auch Schuldige natürlich identifizieren wollen. Auch das ist heutzutage leider ein Hauptthema. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, dass es da nicht um bei Fehlerkultur und so weiter nicht um Schuld geht und Verantwortung vielleicht schon eher. Aber es kommt eben auch auf den Bereich an. Ich glaube, wir hatten dieses Bild von in der Lebensmittelproduktion, wo es um Gesundheit von Menschen geht, da muss man eben alle Rahmenbedingungen so konstruieren, dass Fehler minimiert werden. Und jetzt ist es sozusagen auf den Fußball bezogen, ist dieser Worst Case eingetroffen und das Bild des Wiederaufstehens ist jetzt, glaube ich, dann trotz allem irgendwann das Entscheidende. Da muss man den Hebel dann umlegen.
Und daran musste ich tatsächlich denken, weil wir darüber, ich glaube, das ist bei mir hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, in welcher Episode es war, aber du hast an einer Stelle irgendwann mal gesagt, jeder große Sportler hat in seinem Leben mal eine Niederlage verkraften müssen. Und das gehört quasi dazu, um auch entsprechend in den Modus Höchstleistung zu kommen. Die Frage habe ich mir in der Tat gestellt, als ich nach dem Spiel in die Gesichter am Fernseher der Spieler geschaut habe. Ich sagte, wie kommt man in diesen Moment, wo man quasi, ich sag mal, in tiefster Trauer dort auf dem Platz ist und wahrscheinlich noch gar nicht vollumfänglich reflektieren kann, was da gerade passiert ist, in den Modus zu sagen, so, und jetzt stehe ich auf und habe ein neues Ziel und nehme sogar jetzt, ich sag mal, was Positives aus diesen Negativen mit. Also das ist erstmal schwer vorzustellen, wenn du dort vorm Fernseher sitzt.
Also ich glaube, wir hatten damals das Bild von Bayern München, die im Champions League-Finale gegen Manchester United ganz am Ende verloren haben und 2 Jahre später dann zurückgekommen sind, fast mit der gleichen Mannschaft und die Champions League gewonnen haben. Da ist es relativ einleuchtend. Ein Abstieg tut natürlich sehr viel mehr weh. Und das ist irgendwie auch etwas, wenn man es hart sagt, was so ein bisschen in deiner Biografie dann einfach drin bleibt. Dementsprechend schwieriger ist das. Trotzdem ist es, glaube ich, als Spieler oder für die Spieler noch am einfachsten, weil die werden irgendwann jetzt wieder in die Vorbereitung starten, auf dem Platz stehen, Spiele spielen und das tun, was sie immer gerne getan haben. Und dann sind wir wieder zurück bei unserem Anfang, dieses einfach das Tun, die Freude haben am Spiel, am Sport, auch am Handeln im Team. Und das sind, glaube ich, ist dann wieder die Basis, die dir Mut bringt und wo du dann auch irgendwann diese Niederlage und auch diese Katastrophe hinter dir lässt, weil du einfach dann auch wieder hoffentlich Spiele gewinnst. Ne? Und irgendwann in ein paar Monaten, glaube ich, ist dieses Gefühl auch weg dann, spätestens dann.
Wie stark nimmst du da als Sportler oder als Spieler das wahr, was so im Umfeld passiert? Weil ich sag mal, auch über Werder ist ja jetzt eine Menge an Meinungen in der digitalen Welt, in Medien, von Fans, von Bürgermeister, wer auch immer, sich sofort geneigt gefühlt hat, seiner Meinung freien Lauf zu lassen. Eine ähnliche Situation hast du ja auch in Unternehmen. Du hast Anteilseigner, Stakeholder und, die auch alle, ich sag mal, aus ihrer Warte heraus wissen, wie es besser gehen würde oder wie man es anders macht. Nimmst du das als Sportler auch wahr, was da passiert? Oder ist das mehr was ich sag jetzt mal, euch im Management, in der Vereinsführung beschäftigt, als dann der Sportler auf dem Platz oder jetzt in dem Fall im Unternehmen der einzelne Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz?
Ich glaube, dass die allermeisten das schon mitbekommen und dann muss auch jeder hat so sein Handwerkszeug, um damit klarzukommen. Für uns jetzt in der Vereinsführung, klar, ich gehöre auch zu denen, die jetzt sehr angegriffen werden und wurden. Und das ist auch ein Stück weit okay, weil wenn du Verantwortung übernimmst und in der Führungsrolle tätig bist, dann muss man das vielleicht auch aufhalten, wobei es aus meiner Sicht immer Grenzen geben muss, wo es verletzend wird, wo es beleidigend wird, wo Gewalt irgendwie ein Punkt wird. Das darf natürlich nicht sein, das geht zu weit. Aber mit Kritik muss jeder da, glaube ich, in dieser Position auch umgehen können. Und das bekommen natürlich auch Spieler mit. Wir haben jetzt zum Beispiel einen sehr verdienten, langjährigen Spieler, Theo Gebrselassie, verabschiedet. Den habe ich am Sonntag nach dem Spiel gegen Gladbach dann auch noch sozusagen im Stadion getroffen. Und denen stehen natürlich auch die Tränen in den Augen, weil die nicht so ihre Karriere bei Werder beenden wollten. Und insofern, ja, das ist heutzutage schon hart, weil das Erlebnis quasi immer wieder erneuert wird, potenziert wird und verstärkt wird, ne, in Social Media und im Netz und so weiter. Und manchmal eben auch in eine Richtung die ganze Situation kippt, die dann nicht mehr zu akzeptieren ist. Aber ich glaube, das geht auch vorbei und man muss das nochmal in einem gewissen Rahmen auch aushalten und irgendwo daraus vielleicht auch eine gewisse Stärke gewinnen. Es gibt ja viele Bücher, die sozusagen dieses Thema auch in der Krise stärker werden. Haben wir heute nur angerissen. Ich glaube, im Vordergrund sollten ja die Kinder stehen. Ich will noch einen Punkt, weil mir das gerade durch den Kopf geht, wo Kinder, glaube ich, auch noch sehr stark sind, wo wir Erwachsenen teilweise von ihnen lernen können, ist dieses vorurteilsfreie Umgehen auch mit den anderen Kindern. Also, weiß nicht, muss nochmal sagen, wie alt deine sind, aber ich sehe da bei jüngeren Kindern insbesondere einfach auch eine große Offenheit gegenüber Unterschieden. Wir haben über Diversity gesprochen, über Vielfalt, über Buntheit in Teams. Und da sind Kinder, glaube ich, auch außergewöhnlich gute Menschen.
Absolut, absolut. Aber lass uns, ich sag mal, hier die Folge, die wir hier, ich sag mal, die ein leichtes Moll mit sich getragen hat.
Das haben die Kinder nicht verdient.
Das haben die Kinder nämlich nicht verdient. Und ich glaube, das, was wir am allermeisten von Kindern lernen können, ist eben dieses nach vorne schauen und wieder aufs Fahrrad steigen und weitermachen, bis man es kann. Deswegen lass uns da nach vorne schauen. Ich glaube, in der nächsten Folge können wir uns mal auch so in diesem ganzen Thema des Purposes und so weiter annehmen. Freue ich mich drauf. Und ich glaube, man kann tatsächlich da vieles von den Kindern lernen. Und was einem dann hilft, in so Situationen wie dieser, jetzt auch am Ende des Tages positiv nach vorne zu schauen.
Ja, also du hast es jetzt sehr häufig erwähnt. Wenn so ein Sturz passiert mit dem Fahrrad, wir Erwachsenen weinen ja auch nicht mehr so sehr. Kinder weinen dann und es ist ganz schlimm und die Welt geht unter. Und nach relativ kurzer Zeit geht die Sonne wieder auf. Es gibt, damit ende ich jetzt auch, das kommt mir gerade, ich bin ja Irland-Fan und es gibt ein irisches Sprichwort, schlagt mich jetzt, das hat, wenn ich das auf Werder beziehe, das heißt, poor man drowned in the sea, for after the storm comes sunshine again. Also wörtlich oder sinngemäß übersetzt, der arme Seemann, der ertrunken ist, erlebt es nicht mehr, weil nach dem Sturm kommt einfach irgendwann auch wieder die Sonne.
Das ist doch jetzt ein schönes Bild. Damit schließen wir die Folge.
Okay, danke.
Abpfiff für diese Folge. In 2 Wochen geht es in die Verlängerung.